Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Eine letzte Sendung haben wir noch für euch. Es geht zu den Metropolen in den Osten. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt zu Folge 6 von 6 unserer großen Saisonvorschau hier bei Kreisab. Und ihr wisst das, diese Sendung, die hat schon sehr lange Tradition. Drei Vereine werden heute beleuchtet. Das ist der SC Magdeburg, der amtierende Meister und Pokalsieger. Dazu die Füchse aus Berlin, die gerade erst den Supercup gegen den SCM gewonnen haben. Und der SCD HFK Leipzig. Kurzer Hinweis, das Gespräch mit dem Kollegen Tilman Kortenhaus von der Leipziger Volkszeitung, das wurde schon vor einigen Tagen aufgenommen, denn der Gute ist gerade in Paris bei den Paralympischen Spielen und da kann ich sehr gut verstehen, dass er da keine Zeit findet, weil er den ganzen Tag unterwegs ist. Also das bitte ich zu entschuldigen. Und zuletzt habt ihr ja auch gehört, wir haben in einer Vorschau-Sendung darüber gesprochen, dass Jim Gottfriedsson wahrscheinlich nach Szeged wechselt. Das war so gut wie in trockenen Tüchern. Kurz danach wurde dann auch vermeldet, dass es soweit ist. Da war die Sendung zwar noch nicht verfügbar, aber das Gespräch schon längst aufgezeichnet. Ich hoffe, das ist aber für euch in Ordnung so. Und jetzt begrüße ich den Kollegen, der mit mir über die Magdeburger plaudert. Und das ist von der Volksstimme René Müller. Servus René, ich grüße dich.
Hallo, ich bin.
Ich bin sehr gespannt, was du mir zu erzählen hast, weil der SC Magdeburg natürlich in den letzten Jahren sich ja dran gewöhnt hat, Titel zu gewinnen. Aber auf die Ziele und die Ansprüche und die Erwartungshaltung schauen wir ja erst gegen Ende unseres Gespräches. Was soll man eigentlich sagen zu einer Saison, in der man das Double gewonnen hat und im Champions League Final Four mit dabei gewesen ist? Es war eigentlich eine absolute Sensationssaison, mal wieder.
Ja. Du sprichst es aus, das war überragend, weil darfst du nicht vergessen, die Club-WM hat auch noch gewonnen und in der Champions League beim Final Four war dann so ein bisschen die Luft raus und halt Aalborg im Halbfinale dann halt die Kleinigkeit besser.
Was hat so gut funktioniert, dass der SCM 3 von 4 Titeln abgeräumt hat? Was haben die so gut gemacht? Sind die noch besser geworden als vorher oder haben sie einfach das, was sie so gut können, endgültig perfektioniert?
Ja, sie haben letztes Jahr vor allem mit ihrer Sieges-DNA dann auch Spiele gewonnen, wo man dachte, bupp, das könnte heute schiefgehen. Dann kam letztes Jahr hinzu, dass Felix Klar sehr, sehr schnell als neuer Mittelmann funktioniert hat und vor allem Janus Smarason, der ja eigentlich nur geholt wurde, weil Gisli Christensen am Anfang ja noch aufgrund seiner OP noch ein bisschen eine Zeit lang ausfiel. Und der natürlich mega performt hat und eigentlich schade, dass von Anfang an klar war, dass er nur ein Jahr bleibt und jetzt nach Szeged gewechselt ist. Und die anderen Sachen in der Mannschaft, die sind halt über die letzten Jahre hinweg gewachsen, so dass jedes Puzzle ineinander gegriffen hat. Die Torwartfrage war ja dann auch sensationell gelöst, nachdem Nico Portner gesperrt wurde, hat Sergio Hernandez überragende Verfassung gezeigt.
Das ist ein entscheidender Punkt gewesen, René. Lass uns darauf bitte nochmal eingehen, weil Mannschaften können dann auch auseinanderfallen. Und beim SCM ist eigentlich das Gegenteil passiert.
Ja, das ist so diese Art Trotzreaktion, jetzt erst recht. Klar, meine, das kannst du natürlich nicht von vornherein einplanen, dass dann Sergio Hernandez eine Parade nach der anderen zelebriert. Aber es hat halt funktioniert. Erst im Final Four des DHB-Pokals, ja, und dann auch auf der Zielgeraden der Meisterschaft.
Sie haben diese beiden Titel souverän geholt und das ist ja für einen Pokalwettbewerb auch nicht selbstverständlich, aber da waren sie im Final Four auch eine Klasse besser als die Gegner. Also wirklich sensationell, wie der SCM zumindest national aufgetreten ist. Da kann man ja fast schon damit leben, dass man die Champions League nicht wieder gewonnen hat. Also klingt jetzt ein bisschen kurios, ich weiß nicht, wie du das siehst. Klar, die Spieler und auch Bennett Wiegert und alle anderen Beteiligten da beim SCM werden sagen, oh, wir ärgern uns darüber. Aber man muss das ja auch mal historisch einordnen. Das war, würde ich mal jetzt behaupten, die erfolgreichste Saison in der Geschichte des SC Magdeburg?
Mit 3 Titeln auf jeden Fall. Und in der Champions League hat vielleicht der Handballgott so oben ein bisschen zugeguckt und hat gesagt, so 3 Titel, das reicht. Sonst wird es zu viel und wir müssen auch den anderen mal etwas gönnen. Und die Luft war natürlich auch irgendwo raus. Das hat man natürlich dann auch gemerkt, weil ja, das hat natürlich Kraft gekostet. Aber dieses Thema, das kennen wir ja, und dieses Thema beschäftigt ja nicht nur den SCM jetzt gerade nach Olympia in der Vorbereitung, ja auch extrem.
Stimmt, da ist der SCM überhaupt nicht alleine mit. Ich habe auch zuletzt ein paar Aussagen gelesen von DHB-Präsident Andreas Michelmann, der gesagt hat, wir müssen da dringend was tun. Vielleicht mal ein Thema, was wir hier demnächst nochmal ein bisschen genauer besprechen können. Lass uns auf die Akteure schauen, die den Verein verlassen haben. Du hast ja gerade Janus Marason schon angesprochen, der jetzt bei Pick Saget spielt, wo ja auch, ich habe es eben gesagt, dem Gottfriedsson hinwechseln wird. Und deswegen ist das natürlich sehr, sehr interessant, weil man den ja auch wieder ersetzen muss. Man hat mit Felix Klar im vergangenen Sommer einen Spieler geholt, der sofort eingeschlagen hat. Und Smarason hat ja auch sofort funktioniert. Der war aber ein Ersatz für Gisli Kristjansson. Wie schmerzlich wird man den vermissen? Ab dem Zeitpunkt übrigens, frage ich jetzt extra so, ab dem Felix Klar wieder fit ist. Weil für ihn hat man ja auch nochmal nachverpflichtet, nämlich Manuel Zehner. Sprechen wir aber gleich noch drüber. Was glaubst du auf Sicht, wie sehr wird Janus Smarason fehlen?
Ja, vor allem als, wie Bennett immer sagt, als Energizer von der Bank. Er kam ja oft dann erst während des Spiels zum Einsatz und hat natürlich mit seiner Dynamik da für unheimlich viel neuen Wirbel gesorgt. Und das wird natürlich schon extrem fehlen, weil er vor allem auch im Rückraum dann variabel einsetzbar war. Ja, wird man sehen. Und man sieht sich ja schon nächste Woche wieder beim Champions League-Auftakt in Szeged.
Ja, das ist natürlich ein schnelles Wiedersehen. Also ich finde es sehr schade, dass er den SC Magdeburg und auch die Bundesliga verlassen hat. Damals bei Frisch auf Göpping hat er immer tolle Ansätze gezeigt, hatte Verletzungsprobleme. Dann war er ja ganz kurz bei Kolstadt und dann eben vom SCM nachverpflichtet. Also das ist echt ein klasse Spieler. Schade, dass der weg ist. Weg ist auch Lukas Meister, der, wie ich finde, diese Rolle als dritter Kreisläufer sehr gut angenommen hat. Er hatte auch Anteil an dem Champions League Sieg 2023, sollte man nicht unterschätzen. Da hat er auch gute Leistungen gebracht an dem Wochenende in den wenigen Minuten, wo er auf der Platte stand. Aber ich finde es auch bei ihm relativ schade und ich bin ein bisschen überrascht, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass er jetzt schon wieder zurück in die Heimat gegangen ist. Der hätte doch locker noch einen Bundesliga-Verein gefunden.
Ja, aber das kann ich natürlich jetzt nicht einschätzen, was es da für Gespräche gab. Aber seine SCM-Zeit war auf jeden Fall, die war gut. Und vor allem, er war ein sympathischer Typ, der immer da war, wenn er gebraucht wurde. Und deshalb hat er auch gerade bei den Fans einen ziemlich großen Stellenwert gehabt. Und vergessen die Geschichte gegen Kiel, als sich Magnus Saugstrup da so schwer am Knie verletzt und er dann einspringen musste und im Viertelfinale des DHB-Pokals dann der THW Kiel geschlagen wurde mit einem Lukas Meister. Der da, ich hab's jetzt nicht genau, die Anzahl von Toren, der da auch noch markiert hat.
Lukas Meister, also jetzt bei den Kadetten aus Schaffhausen unter Vertrag. Nicht mehr mit dabei ist Michael Agefors, der schwedische Torhüter. Der wurde ja nur nachverpflichtet, weil Nikola Portner kurzfristig gesperrt wurde. Und ja, auch nicht mehr mit dabei ist Piotr Rabkowski. Der hat seine Karriere beendet. Agefors hatte das ja offiziell vorher schon getan, aber Rabkowski ist nochmal ein Jahr länger geblieben, als er ursprünglich bleiben wollte oder sollte oder wie auch immer. Aber wir blicken bei ihm auf eine relativ lange Zeit beim SC Magdeburg zurück. Und ich finde, dass er am Anfang vielleicht ein bisschen gebraucht hat, um reinzufinden. Aber gerade in der mittleren SCM-Zeit von Rabkowski hat er einen unglaublichen Wert für diese Mannschaft gehabt.
Ja, vor allem geht mit ihm jetzt schon ein gewisser Spaßfaktor in der Kabine verloren, weil Fjord immer einen guten Spruch drauf hatte und irgendwo als Teamplayer natürlich auch immer sehr, sehr wichtig war.
Glaubst du aber sportlich, ist das jetzt okay, dass er weg ist? Weil ich meine, er ist ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen.
Ja, auf jeden Fall. Sonst würden ja Schrabowski und Marco Besiak und einige andere ja immer noch da spielen, wenn es danach geht. Ja, aber die biologische Uhr tickt. Und wenn ein paar andere halt dann spritziger, jünger sind, dann ja, dann ist es halt mal so. Und dann sollte man lieber zum richtigen Zeitpunkt sagen, es war schön, als wie den Abschied zu verpassen.
Dafür gibt's ja auch Ersatz. Im Fall von Piotr Rabkowski ist das ein Spanier, der kommt aus Norwegen, war ein paar Monate unterwegs bei Elverum und vorher hat er in Logroño gespielt, hat auch schon Länderspiele absolviert. Er ist 1,98 groß, spielt im linken Rückraum und kann natürlich in der Abwehr super eingesetzt werden. Er heißt Antonio Serradilla, da bekomme ich direkt Hunger auf Tapas, wenn ich den Namen vorlese. Aber ich glaube, dass das aufgrund der Größe natürlich dann auch ein ähnlicher Typ ist wie Rabkowski, der vor allem im Abwehrzentrum zum Einsatz kommen wird.
Genau, das ist ja der Plan, der dahinter steckte, dass man zumindest in der Abwehr auch ein bisschen schon auf die Größe braucht. Und wie er sich bisher in den Testspielen präsentiert hat, das verspricht sehr viel. Also der Junge weiß, wie Handball funktioniert, der Junge weiß, wie man verteidigt. Und da ist Bennett auch sehr angetan, dass das relativ schnell ging, die Eingewöhnung.
hat auch den Vorteil, dass mit Sergei Hernandez ein Landsmann schon im Kader ist. Das heißt, da hat er jemanden, mit dem er sich wahrscheinlich auch ein bisschen regelmäßiger austauschen kann. Insbesondere natürlich, weil es auch ein Torhüter ist. Gerade wenn du in der Abwehr relativ präsent bist oder präsent sein sollst, ist das nochmal ein richtiger Vorteil. Dann sprechen wir über Tim Zechel. Ist das jetzt ein 1:1 Ersatz für Lukas Meister? Muss auch der die ganze Zeit schauen, dass er überhaupt Einsatzminuten bekommt, wenn man weiß, dass vor ihm Magnus Saugstrup und Oskar Bergendahl stehen?
Also für ihn war schon mal ganz gut, dass die anderen beiden bei Olympia waren, weil dadurch hat er natürlich in der Vorbereitung eine ganze Menge Spielzeit bekommen. Und ja, na klar, ansonsten, wenn du diese beiden als Kreisläufer vor dir hast, da weißt du natürlich, was du dir antust und dass es mit den Spielzeiten ja natürlich nur nicht jetzt ins Uferlose gehen wird. Ja, da muss man schauen. Also wenn es ist klar, bei den beiden ist es logisch, dass er da erstmal die Nummer 3 ist. Aber er hat das gerade im Zusammenspiel mit Serradilla in der Vorbereitung in der Abwehr schon sehr, sehr gut gemacht. Also das sind auf jeden Fall Alternativen, die Bennett Wiegert jetzt hat, Christian O'Sullivan mal zu entlasten und auch die anderen beiden mal zu entlasten.
Christian O'Sullivan übrigens, dessen Vertrag läuft im Sommer 2025 aus. Bin sehr gespannt, was mit ihm dann passiert. Kann man ja aber vorstellen, dass er auch noch ein bisschen weiterspielt. Ist allerdings auch Jahrgang 91, also ist jetzt vor ein paar Tagen 33 Jahre alt geworden. Und man merkt auch bei ihm, dass er natürlich da eine Rolle hat, wo er immer sehr, sehr viel Gas geben muss. Nicht nur, was die zweite Welle angeht, sondern generell da im Abwehrzentrum natürlich sehr, sehr gefordert. Isak Persson wurde verpflichtet. Der hatte eigentlich keinen Verein mehr, hat vorher beim Bergischen HC gespielt, die sind bekanntermaßen in die zweite Liga abgestiegen und er wäre wahrscheinlich dort geblieben, wenn sie in der Liga geblieben wären, ist jetzt aber nicht der Fall. Der ist deswegen verpflichtet worden, weil Tim Hornke verletzt ausfällt. Vielleicht kannst du uns da mal auf den neuesten Stand bringen, wie lange fällt denn Tim Hornke eigentlich aus und bedeutet das jetzt, dass eigentlich Daniel Pettersson immer einen Großteil der Spiele durchspielen wird oder viel mehr spielen wird als vorher?
Also von letzterem ist schon auszugehen, weil Dani halt aufgrund seiner vielen Jahre, er geht jetzt in die 9. Saison beim SCM, natürlich unheimlich Erfahrung mitbringt. Bei Tim weiß man es nicht genau. Man geht davon aus, dass es um die 4 Monate dauern könnte. Und deshalb kam ja auch dann die Verpflichtung von Isak Persson, wobei das natürlich als Rechtsaußen jetzt nicht so eine lange Eingewöhnungszeit braucht, sondern er kennt die Bundesliga, er spricht die Sprache, also das dürfte dann als Backup für Daniel Pettersson überhaupt kein Problem sein. Und er wird natürlich auch nicht nur ein paar Minuten bekommen, also ich gehe schon davon aus, dass sie sich in den meisten Spielen dann auch die Spielzeit hier und da dann auch teilen werden.
Allerdings finde ich, dass die Qualität bei Daniel Pettersson noch ein deutliches Stück über der von Isak Persson liegt. Gucken wir mal, wann Hornke wieder mit dabei ist und drücken ihm alle Daumen. Das war natürlich sehr, sehr bitter bei den Olympischen Spielen. Gefühlt ein paar Sekunden auf der Platte und dann war er schon raus mit einer Verletzung, die ihn jetzt auch sehr viel Zeit kosten wird. Richtig, richtig bitter gelaufen. Einen haben wir noch. Manuel Zehnder. Und ich weiß nicht, wie lange sie an dem dran waren und die Situation um Felix Klar hat da natürlich auch nochmal eine ganz, ganz große Rolle gespielt und der war nicht billig, René, der war nicht billig. 500.000 Euro kolportiert man, hat der SC Magdeburg an Ablösesumme überwiesen in Richtung Erlangen, aber jetzt mal fernab von dieser Ablöse, glaubst du, dass der sportlich da reinpasst mit seiner Art und Weise Handball zu spielen? Weil wir haben das ja hier in der Vorschau schon gehört. Andreas Pöllinger hat gesagt, das ist ein Spieler, der braucht auch seine Freiheiten. Und mit Micha Kaufmann hatte er einen Trainer, den er schon kannte. Was glaubst du, wie sehr passt er in das System Bennett Wiegert und in das System des SC Magdeburg?
Also ich denke mal, dass Bennett schon weiß, was er da gemacht hat. Und wenn man sich die Verpflichtung und die Personalplanung der letzten Jahre anschaut, lag er selten falsch. Und bei Zehnder weiß man natürlich, was man bekommt. Und das schnelle Spiel des SCM dürfte ihm auf jeden Fall entgegenkommen. Das sagt er ja auch selbst, das sagt auch Bennett. Aber er betont auch immer wieder, dass man natürlich erstmal ein bisschen Anlaufzeit braucht und ihm auch zugestehen sollte. Also es ist schwierig und letztendlich war es auch alternativlos, nachdem klar war, dass Felix eine ganze Weile wahrscheinlich ausfallen wird, dass man da natürlich einen neuen Mittelmann braucht. Und der Vorteil gegenüber der letzten Saison ist, dass jetzt mit Gisli Christensen ein Spieler da ist, der das System kennt und von vornherein also auch jetzt da ist. Letztes Jahr war das ja teilweise anders, da musste sich ja Felix Klar ins Marathon ja erstmal das Spiel irgendwie integrieren und einfügen. Das ist jetzt anders und bei Manuel Zehnder denke ich mal auch, dass das nicht so lange Anlaufzeit braucht, weil er kennt die Liga Er weiß, was er kann, war letztes Jahr die meisten Tore in der Bundesliga geworfen. Ja, und da muss man schauen, weil man kann jetzt auch noch nicht allzu viel sagen, weil er hat in den Vorbereitungsspielen ja bisher kaum gespielt. Er war dann gegen Gummersbach dann gleich sozusagen, wo er früher unterschrieben hat, abends dabei. Ja, und bei dem Supercup hat ihn Bennett auch nicht jetzt, wie man so schön sagt, verheizen wollen. Ja, also wird man sehen, aber man sollte da optimistisch sein.
Glaubst du, der muss vor allem körperlich noch ein bisschen was aufholen, jetzt mal unabhängig von der Systemfrage, wo er reinfinden muss, weil er halt nicht die Vorbereitung mitgemacht hat?
Ja, da ist natürlich schwierig, dann irgendwelche Werte, die ich nicht kenne, hier zu beurteilen. Ja, also ist schwierig zu sagen, ob er da nun erstmal noch 3 Wochen jetzt im Kraftraum die doppelte Tour absolvieren muss. Das musst du aber, denke ich mal, beim nächsten Mal dann irgendwann mal Bennett fragen, wie er das sieht.
Das ist durchaus eine interessante Frage, weil er hat natürlich keinen Rhythmus, klar. Sehr, sehr viele Spieler waren bei den Olympischen Spielen. Die Schweiz war nicht bei Olympia mit dabei, aber er hat halt die Vorbereitung dann auch nicht beim HCR lang mitgemacht. Und das ist der entscheidende Punkt. Dann wäre er in einer anderen körperlichen Verfassung. Also ich will nicht sagen, dass er in einer schlechten körperlichen Verfassung ist. Bitte nicht falsch verstehen, aber es fehlt dann einfach ein bisschen was und das ist auch ganz normal. Aber es gibt viele Spiele. Der SCM ist ja auch wieder bei der Club-WM mit dabei und dementsprechend gibt es da Gelegenheit, auch schneller sozusagen reinzukommen. Finden, auch in das System. Sprechen wir über das, was ich eingangs schon gesagt habe, über die Ziele und Erwartungshaltung. Und ich frage mich ganz ehrlich, wie ist das, wenn man in den vergangenen 3 Spielzeiten 2-mal deutscher Meister geworden ist, 1-mal Pokalsieger, 3-mal den Super Globe gewonnen hat, 1-mal die Champions League gewonnen hat, dann nochmal im Final Four mit dabei war, im Jahr davor war man im Final Four der European League, im Jahr davor hat man die gewonnen. Du merkst, viele Erfolge in Magdeburg, da kann man auch schnell mal abheben. Tun Sie das in Ansätzen oder tun Sie das gar nicht?
Nee, also das tun Sie nun wirklich nicht. Das ist auch Bennetts Motto, immer auch demütig bleiben und nicht jetzt irgendwie übertreiben. Und aktuell haben Sie auch genug Sorgen aufgrund der Ausfälle, aufgrund des Olympiazyklus. Also da geht keiner in die Saison und sagt, jetzt Wetzlar zum Saisonauftakt, geht es nur ums Torverhältnis? Nee, definitiv nicht.
Das ist auf jeden Fall mal beruhigend für alle, die den SC Magdeburg unterstützen. Wir könnten jetzt über eine mögliche erste 7 sprechen. Ich ratter die jetzt einfach mal runter. Ich glaube, auf den Außen ist sie aktuell mit Mertens und Pettersson besetzt. Dann im Rückraum, da kommt es natürlich drauf an, ja, gerade auf der halblinken Position, jetzt wo Felix Klar auch nicht mit dabei ist, vielleicht deutlich mehr Einsatzzeit für Philipp Weber. Auf der Mitte Gisli Christiansson, auf halb rechts dann Omar Ingi Magnusson und am Kreis Magnus Saugstrup im Tor. Nikola Portner, ich glaube, dass das tatsächlich auf halb links relativ offen ist. Kommt auch drauf an, wie schnell Manuel Zehn da reinfindet. Und der ist eigentlich ein Spieler für Rückraum Mitte. Und man hat ja dann auch noch andere Optionen. Albin Lagergren beispielsweise oder Mikael Darmgard. Also da gibt es ganz, ganz viele sehr, sehr gute Spieler in diesem Kader. Und dann lass uns doch mal über die Ziele sprechen. Hat man Ziele ausgegeben? Wieder um Titel mitspielen? Macht man sich so einfach oder wie kommuniziert man das?
Als Bennett letztens schon mal danach gefragt wurde, sagte er, mit wem soll ich eigentlich die Ziele absprechen, wenn alle noch gar nicht da sind. Hatte er recht. Also ich gehe mal davon aus, dass sie in dieser Woche jetzt nochmal da konkret drüber sprechen werden. Aber du hast ja vorhin die ganzen Titel genannt. Mit welchem Saisonziel sollst du jetzt in die nächste Saison starten, wenn du in den letzten Jahren so viel gewonnen hast? Also das ist ja völlig logisch, dass sie um den Titel mitspielen wollen, dass sie im Pokal weit kommen wollen, dass sie in der Champions League Final Four wollen und dann dort auch gewinnen wollen. Ja, und zur Club-WM fahren sie auch nicht hin, um da in der Gruppenphase dann gegen den, weiß nicht, australischen Meister dann irgendwie auszuscheiden. Also das ist ja selbstredend, dass sie überall angreifen wollen. Wollten sie auch jetzt am Wochenende, weil der Supercup ist das Einzige, was in der jüngeren Geschichte sozusagen halt noch fehlt. Aber ja, da waren sie halt in der entscheidenden Phase dann doch noch nicht der SCM, den man eigentlich aus den Vorjahren kennt.
Ich bin relativ sicher, dass sie wieder der SCM werden, den man aus den Vorjahren kennt. Insbesondere so ab der Phase Februar, März. Ich glaube, dass sie da nochmal richtig durchstarten werden, wenn auch Felix Klar wieder bei 100% ist, wenn Tim Hornke wieder mitspielen kann, wenn Manuel Zehnder reingefunden hat. Glaubst du, die entscheidende Phase der Saison ist nicht die am Ende für den SC Magdeburg, so kurios das klingen kann, sondern die jetzt, sagen wir mal, von September bis Oktober, November?
Ja, klar. Da muss ich ja erstmal alles finden. Da muss jetzt der Olympiazyklus irgendwie verarbeitet werden. Und was du gerade gesagt hast, im Februar, da ist ja dann die WM vorher. Also das wird ja dann auch nicht einfacher. Aber das Gute in Anführungsstrichen ist ja, dass andere Clubs, vor allem extrem Flensburg, natürlich ähnliche Probleme haben. Sicherlich nicht diese Verletzungssorgen, aber die hatten ja sogar noch mehr im olympischen Finale stehen. Und für den SCM wird wichtig sein, das sagt auch Bennett Wiegert, also dass er hofft, dass es oben an der Spitze, an der Tabellenspitze breiter zugeht und man sich dadurch sozusagen auch mal ein paar Aussetzer mehr leisten kann als in den letzten Jahren und nicht jetzt irgendwie ein Spiel verliert und damit die Meisterschaft verschenkt hat.
Das glaube ich im Übrigen auch, dass das deutlich enger wird als in den letzten Jahren. Ich glaube zwar, dass der Abstand zu den Verfolgern nicht deutlich schrumpfen wird, aber ich glaube auch, dass diese vier Mannschaften da vorne ein bisschen enger zusammenrücken werden. Was denkst du denn, was dann schlussendlich bei rauskommt? Jetzt gucken wir nur mal auf die Bundesliga.
Ja, schwierig. Wenn man jetzt gezwungen wird, Tipps abzugeben, ja, da würde ich schon sagen, dann spricht für den Meistertitel vieles für Flensburg, weil sie halt nicht in der Champions League spielen müssen mit dieser Doppelbelastung. Ja, und die Mannschaft sich ja da auch im letzten Jahr so zusammengefunden hat, jetzt in Kai Smith zurückkommt, also das spricht schon vieles für Flensburg. Für den SCM, das haben wir alles besprochen, beim THW Kiel mit Andi Wolf im Tor wird man da auch wieder ganz neue Maßstäbe setzen wollen. Und bei den Füchsen denkt man eigentlich, dass es mit dem Kader schwierig wird, Doppelbelastung, Champions League. Aber wie sie am Sonntag im Supercup aufgetreten sind, zeigt deutlich, dass auch die Füchse in der neuen Saison erneut dort oben mitspielen werden. Dann muss man gucken, die Wundertüten, Melsung, Rhein-Neckar-Löwen, Gummersbach. Ja, also denke mal, dass das schon eine sehr spannende Saison wird und dort mehr überraschende Ergebnisse geben wird als in den letzten Jahren.
Du hast gerade gesagt, man wird hier zu Ergebnistipps gezwungen. Das ist richtig, René. Ich hätte jetzt gerne die finale Saisonplatzierung des SC Magdeburg in der Bundesliga von dir.
Das ist, ich sag mal, Vizemeister hinter Flensburg.
Also wieder Qualifikation für die Champions League und ich glaube, damit wäre man durchaus zufrieden, je nachdem, wie die einzelnen Saisonphasen dann auch verlaufen. Und in der Champions League, da hat der SC Magdeburg jetzt in zwei Spielzeiten so viel Erfahrung gesammelt und auch so viel Kaltschnäuzigkeit an den Tag gelegt. Ich glaube, sie haben auch gute Chancen, trotz einer schweren Gruppe wieder ins Final Four einzuziehen. René, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um den deutschen Meister und Pokalsieger, den SC Magdeburg. Wir machen die erste Pause heute. Bis sofort. Von Magdeburg geht es in die nächste Metropole im Osten, ja, die Metropole schlechthin in Deutschland, das ist Berlin, die Hauptstadt und wir sprechen logischerweise über die Füchse und das mache ich mit der geschätzten Kollegin Caroline Paul, die für den Tagesspiegel unterwegs ist. Hallo Caro.
Hallo Sascha.
Ich habe es dir ja eben vor der Aufzeichnung gesagt, aber wir haben uns beim Supercup am Wochenende gesehen und du sahst aus wie das blühende Leben. Was hast du denn in diesem Sommer getrieben?
Ich habe einfach mal Urlaub gemacht. Das soll auch bei uns vorkommen. Und da ich nicht so wie du zu Olympia fahren konnte, habe ich das mal als Anlass genommen und mich gar nicht mit Sport beschäftigt. Und das ist manchmal auch gar nicht so schlecht. Selbst für so Nerds wie uns.
Tatsächlich, das soll helfen und auf jeden Fall auch gut tun und damit können wir ja im Prinzip durchstarten, also du zumindest, in die neue Saison mit viel Kraft und viel Lust und ich bin gespannt, was bei den Füchsen alles so passieren wird. Es ist ein sehr interessanter und natürlich auch ein sehr guter Kader. Man ist deutscher Vizemeister geworden und man hat jetzt auch den Supercup gewonnen, also es war doch insgesamt eine sehr erfolgreiche Spielzeit, wenn wir jetzt auf die vergangene zurückblicken, muss man schon so sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man sich anguckt, was die Füchse erreicht haben, dass sie in zwei Final Fours am Ende waren, dass sie deutscher Vizemeister sind, das hätten viele so sicher nicht erwartet, weil der Kader zwar nominell sehr gut besetzt ist, aber er ist halt doch auch schmal. Und ich würde auch sagen, dass die Mannschaft auch oft im Level performt hat und sogar noch ein bisschen rübergegangen ist. Also da war wirklich viel zu sehen, was so eine mannschaftliche Geschlossenheit und Emotionen und Wille ausmachen können. Und das war dann sehr erfolgreich. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man das dies Jahr noch toppen kann.
Gut, also wenn man Zweiter geworden ist, dann gibt es nur eine Art und Weise, wie man das toppen kann. Weißt du auch?
Sicher, aber wenn man dann auf die Bundesliga blickt, dann ist das natürlich auch nicht ganz so einfach. Dann ist der Sprung von Platz 2 auf Platz 1 dann doch schon sehr schwer. Ich glaube, da wird sogar auch sehr schwer, die Nummer 2 zu verteidigen.
Die Frage, die ich mir stelle, ist mit dem zweiten Platz, beste Platzierung der Vereinsgeschichte in der Bundesliga. Dazu zwei Teilnahmen an Final Fours im DHB-Pokal und der European League. War das die beste Saison der Vereinsgeschichte, ja oder nein?
Ja, ich glaube, sowas kann man irgendwie immer sehr schwer bewerten, besonders aus der Jetztzeit heraus. Was mit Sicherheit feststellen ist, ist, dass die Füchse aus den Mitteln, die sie haben, eine Menge machen. Wir wissen aber auch gerade in Deutschland, dass wenn man Zweiter wird oder irgendwo nur im Finale dabei war oder im Spiel um Platz 3 oder sowas, dass das noch nicht so viel bedeutet. Am Ende willst du natürlich einen Titel haben und daran wirst du auch gemessen. Das ist dann schon schwer. Ich würde einfach sagen, dass die Mannschaft überzeugt hat, dass die Spieler überzeugt haben. Das hat Spaß gemacht, dazu zu schauen, wie das dann vom Verein oder über den Verein eingeordnet werden kann. Da würde ich mich zurückhalten. Das können andere beurteilen.
Bitte? Ich habe dich doch aber eingeladen.
Ja, aber ich bin Historikerin, weißt du. Ich gucke immer eher auch so ganz weit zurück und dann nicht. Nein, also das war eine starke Leistung, aber ob das jetzt die beste Leistung war, das weiß ich nicht. Man muss ja auch mal dazu stehen, Dinge nicht zu wissen.
Ja, das ist richtig. Aber trotzdem, ich finde, dass man insgesamt, glaube ich, in Berlin sehr, sehr zufrieden sein kann. Ich weiß, dass die Spieler nach dem European League Final Four nur so halbwegs zufrieden waren. Ja, da war die Aussage dann, wir haben beim Final Four in Köln nichts gerissen, wir haben jetzt hier den Titel nicht gewonnen und so weiter. Und klar, Spieler wollen Titel gewinnen. Das ist ganz logisch. Lass uns über ein sehr spezielles Highlight der vergangenen Saison in Berlin sprechen. Heinz Lindberg hat die 3000-Tore-Marke geknackt als bislang erster Spieler überhaupt in der Geschichte der Handball-Bundesliga. Und ich weiß nicht, ob ich das schon ausreichend genug hier bei Kreisab gewürdigt habe, aber du kannst das sehr, sehr gerne tun. Wir reden hier von einem Spieler, der jetzt mittlerweile alles gewonnen hat, denn er hat jetzt auch die olympische Goldmedaille gewonnen. Das ist einfach eine absolute Handball-Legende und ich finde es super, dass er diese Marke auch noch geknackt hat, weil er ist ja ein Jahr länger geblieben, als das eigentlich geplant war. Und diese 3000 Tore, die stehen eigentlich ja exemplarisch für das, was Hans Lindberg über all die Jahre in der Bundesliga gezeigt hat.
Ja, also das ist schon eine Wahnsinnsmarke, die er da hinterlassen hat, bevor er jetzt zurück nach Dänemark gegangen ist. Aber diese ganzen Titel, die er da hat, die sprechen schon für sich. Was ich aber auch immer finde, ist, dass das gar nicht so sehr diese Zahl an Toren ist, die ihn da auszeichnet, sondern eben auch sein Habitus auf dem Feld, seine Sicherheit, wie er sich auch abseits des Handballs verhält, was er da alles macht, wie er auch charakterlich einfach so drauf ist. Das ist nicht nur auf dem Feld ein Gesamtpaket und das wird den Füchsen auch schmerzhaft fehlen.
Davon gehe ich auch aus. Wir sprechen gleich natürlich über die Akteure, die ansonsten nicht mehr mit dabei sind. Aber ich wollte das nochmal ein bisschen herausstellen, weil du hast jetzt gerade gesagt, du bist gern historisch unterwegs. Ich mag das auch. Diese Rekorde, das finde ich super. Und dass wir diesen Rekord sozusagen miterleben dürften, finde ich nochmal umso schöner, weil ich finde, das ist immer was ganz, ganz Besonderes. Und deswegen gefällt mir das extrem gut. Und nochmal, Hans Lindberg, ein ganz, ganz großer in der Geschichte des Handballs, hat alles gewonnen und ja, das sagt eigentlich genug aus. Schauen wir, was bei den Füchsen personell alles so los gewesen ist in diesem Sommer. Jetzt haben wir gerade Hans Lindberg erwähnt. Marco Koppelja hat den Verein ebenfalls verlassen. Und da steht hier doch bei meinem sehr beliebten Wikipedia Ziel unbekannt. Was ist denn los mit Marco? Spielt er nicht mehr?
Ja, der hat seine Karriere beendet. Also der ist immer noch in Berlin, aber er spielt halt keinen Handball mehr.
Das ist interessant. Gut, dass ich da nicht auf dem aktuellen Stand war. Es geht natürlich gar nicht, bitte ich zu entschuldigen. Aber die Frage ist natürlich, bei Marco Koppelja ist es so, er hat in der Abwehr dieser Mannschaft über all die Jahre sehr, sehr viel gegeben. Also er ist ja schon einige Jahre bei den Füchsen dabei gewesen. 2017, glaube ich, ist er im Sommer von West Brem nach Berlin gegangen. Das heißt, es sind insgesamt 7 Jahre gewesen, die er das Trikot der Füchse getragen hat. Ich war mir damals nicht so sicher, ob das eher eine kurze Angelegenheit wird oder nicht. Aber im Endeffekt muss man schon sagen, er hat den Füchsen relativ viel gegeben.
Ja, Marco Koppelja ist natürlich jemand, der sehr, sehr viel Erfahrung hat. Wenn man sich anguckt, wo er schon überall gespielt hat, auch bei PSG zum Beispiel, das hat er natürlich alles damit eingebracht. Dann hat er noch eine gewisse Körperlichkeit. Über 2,10 Meter wirft man nicht einfach so drüber. Er ist auch da wieder jemand, wo man sagen muss, dass er auch abseits des Feldes eben auch sehr wichtig ist. Also wenn man das jetzt nochmal zusammennimmt, ein Marco Koppelja ist weg, ein Hans Lindberg ist weg. Da geht dem Verein auch viel Erfahrung verloren, auch vielleicht eine gewisse Lockerheit. Und insofern, er hat mit den Füchsen viel erreicht, aber auch für ihn war es dann halt irgendwann auch mal Zeit, da jetzt einen Schlusspunkt zu setzen.
Also 7 Jahre Marco Koppeljahr in Berlin sind zu Ende gegangen. Du hast die Erfahrung gerade angesprochen. Viel Erfahrung hat natürlich auch Viktor Kireev. Allerdings ist der jetzt wieder weg. Der spielt bei Zenit St. Petersburg. Und ja, das war vorher klar. Man wollte Lasse Ludwig sozusagen hochziehen, dauerhaft dann auch zu den Füchsen holen. Er hat ja auch noch viel in Potsdam gespielt und da einen ganz, ganz großen Anteil gehabt am Aufstieg in die erste Liga. Aber Kireev hat seine Sache absolut ordentlich gemacht.
Ja, also bei Viktor muss man sagen, dass er auf jeden Fall jemand ist, der auch sehr gut in das Team gepasst hat, der auch mit Dejan Milosavljev ein sehr gutes Duo gebildet hat. Ich verstehe total, dass er zurück zu seiner Familie wollte. Die Situation ist ja da nicht einfach. Und jetzt ist es aber an Lasse Ludwig eben noch ein bisschen mehr zu fordern, noch ein bisschen mehr den Zweikampf hervorzuheben. Ich glaube, da war Viktor Kireev vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen zu zurückhaltend. Das könnte den Füchsen jetzt schon ganz gut tun, wenn die zwei Torhüter sich dann noch ein bisschen mehr gegenseitig anstechern.
Kann ich mir auch vorstellen, Lasse Ludwig. Übrigens, das ist ganz interessant. Ich habe immer gedacht, der wäre ein bisschen kleiner, weil der so schmächtig ist. Aber ich war jetzt zuletzt kurz beim Sotek Cup in Halle und dann lief der da neben mir rum und da habe ich gedacht, ist doch relativ groß. Ja? Also das unterschätzt man vielleicht ein bisschen. Ich halte sehr viel von ihm. Ich glaube, dass er eine sehr, sehr gute Ergänzung zu Dejan Milosavljev sein kann. Was traust du ihm zu?
Ich finde, Lasse Ludwig ist ein Spieler, der schon sehr weit ist. Er gehört ja auch zu dieser Berliner Generation, die jetzt mit der U21 bei der Weltmeisterschaft Gold geholt haben. Er ist da schon sehr professionell eingestellt. Er hat ein gutes Stellungsspiel, ist sehr gut darin, sich auf die Spiele auch schon sehr professionell einzustellen, sehr präzise sich vorzubereiten. Arbeitet da auch schon länger mit dem Berliner Torwarttrainer Dejan Piric zusammen. Und das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das in dieser Saison gut funktioniert.
Glaube ich auch. Ihr habt es übrigens gemerkt, wir sind von den Abgängen direkt zu den Zugängen rübergesprungen, weil es gar nicht so viel Veränderung in Berlin gegeben hat. Kireev weg, Koppeljahr weg, Lindberg weg. Und dafür sind 3 neue mit dabei. Einer ist Lukas Herburger, Kreisläufer, kommt von den Kadetten aus Schaffhausen, österreichischer Nationalspieler, der eine gute Europameisterschaft gespielt hat, der vor allem in der Abwehr helfen soll. Was glaubst du, wie sehr kann er denn den Füchsen weiterhelfen?
Erstmal sind es 4 neue, wenn man Max Benecke noch mit dazu nimmt. Also wenn wir über Lasse Ludwig sprechen, müssen wir auch über Max Benecke sprechen. Aber zu Lukas Herburger, ich glaube schon, dass er in der Abwehr jemand ist, der da sehr bissig sein kann und in diesem Verbund nochmal ein bisschen für Kompaktheit sorgen kann. Allerdings habe ich ihn jetzt in der Vorbereitung noch nicht oft gesehen, da er auch kurz verletzt war und jetzt kurz vorm Supercup erst wieder fit war. Da wird es schon auch spannend zu sehen sein, wie sich diese Abwehrmitte auch findet. Max Dahr ist ja momentan auch verletzt. Da ist auch noch ein bisschen was zu tun. Aber ich glaube schon, dass er da eine neue Spitze sein kann, weil er sich auch sehr gut, glaube ich, in Berlin gleich eingefunden hat.
Ich denke auch, dass das funktionieren sollte. Ich meine, Sprachprobleme hat er natürlich gar keine. Von daher ist das kein Thema.
Wobei, aber er ist ein Österreicher, ne?
Das hast du jetzt gesagt. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Dazu hat er zuletzt noch Schweizerdeutsch sprechen müssen. Also das ist eine wilde Kombination dann noch mit dem Berlinerisch. Aber ich denke, das sollte auf jeden Fall funktionieren. Und wir schauen dann nochmal auf Tobias Reichmann, der, und das hat Marc Stevermüller hier zuletzt ja auch in unserer Vorschau gesagt, zum Löwen der Saison gewählt wurde, obwohl er nur ein halbes Jahr da war. Das muss man sich mal vorstellen. Aber es sagt auch was über seine immer noch guten sportlichen Fähigkeiten aus. Und ich meine, er ist ja Berliner. Er kommt aus der Hauptstadt, hat vorher nie für die Füchse gespielt. Jetzt kommt er sozusagen nach Hause. Ich glaube, nach der erneut schweren Verletzung von Walter Krinz kann das eine sehr gute Lösung sein.
Auf jeden Fall. Also wenn man sich Tobias Reichmann anguckt und sieht, was er immer noch für eine Sprungkraft hat, dann ist das schon der Wahnsinn. Er hat in Mannheim gezeigt, dass er immer noch sehr treffsicher ist. Menschlich ist das, glaube ich, unumstritten, dass er da für sehr viel Lockerheit, für Spaß und für ein gutes Klima sorgen kann. Er kennt auch einige Spieler sehr gut von der deutschen Nationalmannschaft, den Rest sowieso über die Liga. Also da mache ich mir auch keine Sorgen, dass das funktioniert. Und er könnte natürlich neben Jiří Tolbring auch jemand sein, der für Sicherheit bei den Strafwürfen sorgt. Und das ist natürlich was, wenn man nach Hans Lindberg kommt, wo man schon auch ein Auge drauf werfen muss, weil das fehlt den Füchsen ja auch momentan.
Ja, allerdings mache ich mir da eher weniger Sorgen. Wenn Teubring mal nicht treffen sollte, dann hat man mit Reichmann eine sehr, sehr gute Alternative und seine Quote ist ja seit jeher bei den 7 Metern extrem gut. Ich möchte nochmal auf Max Benecke zu sprechen kommen, der ja die zweite Liga im Prinzip komplett dominiert hat. Also er war der überragende Spieler beim VfL Potsdam und nicht nur da, sondern in der Liga insgesamt ist Torschützenkönig geworden mit einem großen Vorsprung. Das ist ein Spieler, der natürlich auch spielen muss. Jetzt frage ich mich, wie das in einem Konstrukt funktionieren kann, wo ja auch noch Matthias Kissel auf dieser Position spielt, ein Vielspieler und dazu noch Fabian Wiede, der auch sehr, sehr hohe Qualitäten hat, natürlich immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Max Benecke ist aber auch ein Spieler, der in Szene gesetzt werden muss. Der spielt ganz anders als beispielsweise Matthias Kissel. Er hat einen sehr, sehr guten Wurf, einen unfassbar guten Wurf. Vielleicht hat er sogar den besten Wurf in der ganzen Mannschaft. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich traue ihm relativ viel zu. Dafür muss man ihm, glaube ich, aber auch sehr viel Vertrauen schenken. Was sagst du zu dieser Personalie Max Benecke bei den Füchsen jetzt?
Also erstmal muss man sagen, glaube, dass das letzte Jahr, was er da in Potsdam gespielt hat, schon sehr, sehr stark war. Er hat über 200 Tore gemacht. Das macht man nicht mal einfach so, vor allen Dingen in einer Mannschaft, die wesentlich jünger ist als der Rest, gegen den man da so gespielt hat. Da hat er viel, was er auch bei den Füchsen einbringen kann. Er muss allerdings auch erstmal dieses Selbstvertrauen finden, um das dann auch so zu zeigen. Sicher muss man ihn auch ins Spiel bringen, da traue ich aber zum Beispiel Lasse Andersson durchaus zu, dass er das gut kann. Das hat er schon oft genug gezeigt. Auch mit Nils Lichtlein und Fabian Wiede auf der Mitte, glaube ich, sind da zwei, die das sehr gut organisieren können. Und dann wird er seine Einsatzzeiten kriegen, weil selbst ein Matthias Gützel nicht in der Bundesliga und in der Champions League die ganze Zeit durchspielen kann. Und das wird aber spannend zu sehen sein, wie Max Benecke sich da findet, wie er seine Chancen nutzt und vor allen Dingen auch, wie er sich in der Defensive schlägt, weil wir kennen alle den Handball heutzutage, viel Zeit zum Wechseln ist nicht. Da wäre es gut, wenn er defensiv dann eben auch für eine Kompaktheit sorgen kann und nicht ausgewechselt werden muss.
Also die Größe ist nicht das Problem. Er ist 1,98 groß. Was das angeht, sollte er sich zurechtfinden in der Bundesliga, auch gegen die kräftigeren und größeren Spieler. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, wie sehr hat er das in der Jugend auch immer machen müssen? Hat er da immer den Fokus drauf gelegt? Wie sehr ist er bereit dazu, auch Abwehr zu spielen auf einem hohen Niveau? Mal gucken, er ist noch sehr, sehr jung, auch hier, ja, Jahrgang 2003, er ist noch ein Jahr jünger als die ganzen U21-Weltmeister von 2023. Insgesamt übrigens, Caro, ist das eine sehr, sehr junge Mannschaft. Lasse Ludwig, Jahrgang 2002. Das gleiche gilt für Nils Lichtlein, für Tim Freihofer, für Mattes Langhoff, für Hakon Westauf-Teigung und noch ein Jahr jünger, ich habe es gerade angesprochen, Max Benecke. Das ist sehr bemerkenswert, dass man mit so einer Mannschaft, und Matthias Kissel ist übrigens auch nur Jahrgang 99, also so alt ist der auch noch nicht, dass man mit so einer Mannschaft so einen erfolgreichen Handball spielen kann in der stärksten Liga der Welt. Ich finde das sehr bemerkenswert.
Ja, vor allen Dingen, wenn du noch dazu sagst, dass 7 von diesen Spielern eben aus dem eigenen Nachwuchs kommen, dann ist das schon noch bemerkenswerter. Sicher, und das ist, was sich die Füchse ja auf die Fahne geschrieben haben, dass es nur über den eigenen Unterbau gehen soll. Das ist auch eine Herausforderung in diesem Jahr. Das wird nicht einfach, aber es ist auch schön zu sehen, wie sich die Spieler da so nach und nach etablieren können. Und wir haben das ja bei Nils Lichtlein gesehen, der macht eine sehr gute Figur. Auch er wird jetzt noch ein bisschen mehr in der Defensive eingesetzt. Und das ist schon eine schöne Entwicklung für so einen deutschen Topclub.
Wer hier regelmäßig reinhört, der weiß, ich bin Nils Lichtlein-Fan. Ich mag diese Spielweise. Ich finde das auch sehr interessant, mit einem Linkshänder auf Rückraummitte zu spielen, weil das für die Gegner immer eine Umstellung bedeutet. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Vorteil ist. Und ich finde ja auch seinen Schlagwurf extrem gut. Er hat eine super Übersicht. Und wir saßen ja beim Supercup am Wochenende nebeneinander. Und irgendwann habe ich zu dir gesagt, ah, guck mal, jetzt hat er wieder 5 Buden.
Und keinen Fehlwurf.
Und keinen Fehlwurf. Also das zeigt seine Qualität sehr eindeutig auf. Und ja, kommen wir mal zu einer möglichen ersten 7 und sprechen dann gleich logischerweise auch noch über die Ziele und Erwartungshaltung bei den Füchsen. Miloš Saveljev, der sollte im Tor zunächst mal gesetzt sein, aber über Lasse Ludwig haben wir ja eben schon sehr ausführlich gesprochen. Dann haben wir auf den Außen Teubring und Westauf-Teigung, der im Moment bestimmt die Nase vorn hat. Da hast du mir auch gesagt, das liegt daran, dass er sehr gut in der Abwehr ist und da traut man ihm ein bisschen mehr zu. Auf den Halbpositionen Gissel und Andersson, auf der Rückraummitte Lichtlein und am Kreis Masenic mit ganz, ganz vielen tollen Alternativen. jungen Spielern, aber auch Spielern mit Erfahrung. Ich nenne da mal Max Dari, der für mich ein absoluter Weltklasse-Spieler ist. Vielleicht nicht offensiv, da ist aber auch ein bisschen besser geworden, aber defensiv sowieso über jeden Zweifel erhaben. Wo siehst du die größte Schwachstelle dieser Mannschaft? Mal abgesehen von der Kaderbreite, da hast du ja eben schon so eine Andeutung gemacht. Wo hat diese Mannschaft eventuell ein Problem?
Also wenn ich mir die erste 7 angucke, hat die Mannschaft überhaupt gar kein Problem. Meiner Ansicht nach, das funktioniert schon sehr gut, aber es können eben nicht alle immer durchspielen. Und dann ist eben auch die Frage, wie das mit der Belastung funktioniert in diesem Jahr mit der Champions League dazu. Wir haben ein paar Olympiafahrer dabei, die irgendwie auch vom Kopf her erstmal wieder in Deutschland ankommen müssen. Gerade nach so einem großen Triumph, den die Dänen da jetzt zum Beispiel gefeiert haben. Das wird nicht einfach. Also da sehe ich einige Herausforderungen. Genauso wie ich schon meinte, man hat im letzten Jahr eigentlich ein bisschen überperformt. Das nochmal abzurufen wird sehr schwer. Da sehe ich so ein bisschen die Knackpunkte. Und ansonsten ist das eine top besetzte Mannschaft, die mit allen Mannschaften in der Liga mithalten kann und wenn nicht sogar über ihnen steht. Also das ist mit das Beste, glaube ich, was die Bundesliga in diesem Jahr zu bieten hat, in der ersten 7. Und danach muss man halt ein bisschen schauen, weil auch die Füchse gehen mit Verletzungen in die neue Saison. Die jungen Spieler, die du angesprochen hast, sind eben vielleicht noch nicht so konstant, noch nicht so erfahren. Das wird sich alles erstmal noch ein bisschen finden müssen. Aber wenn man Matthias Gitzel in seinen Reihen hat, muss man sich, glaube ich, nicht so viele Sorgen machen. Und wenn alle verletzungsfrei sonst als Zweiter bleiben und es wieder so funktioniert wie im letzten Jahr, dass die Mannschaft so zusammenhält, warum soll das nicht wieder erfolgreich sein? Das haben wir jetzt ja im Supercup auch gesehen, dass der erste Titel jetzt schon mal da ist. Das wird mit Sicherheit auch ein bisschen Rückenwind geben.
Ich bin da bei ganz, ganz vielen Punkten komplett bei dir. Was glaubst du, wie groß wird der Sprung für einige Spieler sein, die jetzt in den letzten Jahren gewohnt waren, immer in der European League zu spielen, jetzt in der Champions League zu spielen, insbesondere weil es auch mehr Spiele sind? Ich glaube, das ist der größte Faktor. Ich glaube nicht, dass der qualitative Sprung so extrem ist, weil die European League auch besser geworden ist und weil die Qualität der Füchse-Spieler natürlich generell auch hoch ist. Das heißt, da werden sie mithalten können. Aber es geht ja schon quasi morgen los, zumindest gefühlt, was die Champions League angeht. Das ist nochmal ein anderer Schnack als die European League.
Ja, also der Vorteil an der Champions League reisetechnisch ist auf jeden Fall, dass es, glaube ich, erreichbarere Ziele sind. Das ist ein bisschen einfacher, nach Paris zu kommen, als irgendwo 12 Stunden mit dem Bus hinzufahren. Dann sind das andere Hallen zum Teil, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Respekt hat, wenn man bei PSG steht oder dann auch mal gegen Barcelona in Barcelona spielt. Da ist ganz viel vom psychischen Aspekt, glaube ich, auch mit drin. Qualitativ ist das schon auch nochmal ein Sprung. Und ja, diese Doppelbelastung ist nicht ohne. Und dann sehe ich auch so ein bisschen die Herausforderung, wie das eben ist, wenn man gerade ein großes Champions-League-Spiel hatte und danach zurück in der Bundesliga ist und eben jetzt kein absolutes Highlight-Spiel hat. Und sich da immer wieder neu zu motivieren, zu 100% da zu sein, ich glaube, das ist das größte Problem, dem man sich in Berlin in diesem Jahr stellen muss. Weil wir wissen alle, in der Bundesliga kann so ein Punkt schon sehr schmerzhaft sein, wenn er am Ende fehlt.
Ja, auf jeden Fall. Also mehr als das. Übrigens, vor 2 Jahren, als der SC Magdeburg nach langer Zeit mal wieder deutscher Meister geworden ist, da haben sie auch ein bisschen gebraucht, um in der Champions League reinzufinden. Sie haben das aber sehr, sehr schnell hinbekommen, haben ihr Level hochgeschraubt, haben sensationell gespielt, am Ende dann sogar ja die Champions League gewonnen. Und da hatte ich nie den Eindruck, dass das in der Bundesliga dann ein Problem war. Ja, sie sind dann nicht deutscher Meister geworden, aber sie haben es sehr oft sehr gut hinbekommen, dann das Level zu halten. Ich weiß nicht, ob die Füchse dazu in der Lage sind, aufgrund der Kaderbreite, die wir ja eben schon thematisiert haben. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass Jaron Siewert vielleicht ein bisschen weniger Fokus tatsächlich auf die Champions League legt, als das Bennett Wiegert in dieser ersten SCM-Saison gemacht hat, die ich gerade angesprochen habe. Wie denkst du darüber?
Ich denke nicht, dass Jaron Siewert das so unterschreiben wollen würde. Also der geht mit Sicherheit in jedes Spiel und möchte das auch gewinnen. Da ist dann keine große Hierarchie. Es ist bemerkenswert, wie Bennett Wiegert das in Magdeburg hinbekommt, dass seine Spieler anscheinend immer auf höchstem Niveau abliefern. Das haben wir ja zwischenzeitlich gesehen, dass da die Spiele bis zum Ende durchgespielt werden, egal ob man mit 10 Toren führt oder nicht. Dann hat Magdeburg aber eben einen größeren Kader, hatte auch in dieser Saison nochmal die Möglichkeit, nochmal nachzuverpflichten, was in Berlin so sicher nicht der Fall ist. Da fehlen einfach die finanziellen Mittel. Und ja, also ich glaube aber trotzdem auch, dass du Matthias Gitzel, Nasser Andersson nicht groß für die Champions League motivieren musst. Da wird es eine Frage sein, wie Aaron Siebert die Spielanteile verteilt, wie er seine Mannschaft vor den einzelnen Spielen einstellt. Aber wie gesagt, das wird schwer. Aber ich glaube auch, dass sich die Mannschaft darauf freut. Also dafür haben sie ja die letzten Jahre gearbeitet und sie werden ja jetzt sicher nicht jammern und versuchen da, sich so schnell wie möglich darauf einzustellen.
Das glaube ich auch nicht, dass die jammern werden, auf gar keinen Fall. Ich meine, gerade die Topspieler, du hast ja auch nochmal zwei Namen exemplarisch genannt, wie Matthias Gitzel und Lasse Andersson. Das sind ja Spieler, die in die Champions League gehören und die werden natürlich Bock haben. Aber mal gucken, wie sich das am Ende darstellt. Dann zum Abschluss Ziele und Erwartungshaltung ganz konkret vom Verein. Wie sehen die aus und wie sieht dein Tipp aus?
Bisher hat man sich noch sehr zurückgehalten bei den Füchsen, also bis hin zu der Aussage, dass Stefan Kretschmer meinte, wenn man jetzt so spielt wie in der letzten Saison und keinen Titel holt, dann ist man in Berlin schon sehr zufrieden. Es ist schwer und das wissen sie auch. Sie wissen, dass man mit Paul Drucks gerade noch auf einen Spieler verzichten muss, der nicht unwichtig ist, wo es sich dann nochmal zeigt, ob man eben im Kader doch nochmal was machen muss, kann. Und trotzdem geht natürlich keiner in die Saison und sagt, er möchte Vierter werden. Das war in der letzten Saison die Vizemeisterschaft und da will man auch wieder hin, wenn nicht sogar weiter hinaus. Keiner in der Mannschaft möchte irgendwas verlieren. Alle wollen Titel gewinnen. Und ich glaube aber, wie gesagt, dass die Herausforderungen in diesem Jahr schon keine geringen sind. Flensburg hat eine sehr eingespielte Mannschaft. Kiel hat den Wolf-Faktor, wo wir alle, glaube ich, noch nicht so genau wissen, was das mit der Mannschaft macht. Magdeburg, haben wir gerade drüber gesprochen, ist immer ein Titelfavorit jetzt in diesen Jahren. Insofern glaube ich schon, dass die Füchse wieder lange mithalten, aber am Ende sehe ich sie eher auf Platz 3 in diesem Jahr.
Wie weit schaffen sie es in der Champions League?
Alle meinen ja, es sei die vermeintlich einfachere Gruppe. Schwierig zu sagen. Also ich glaube, das hängt jetzt wirklich davon ab, wie es sich mit den Verletzungen entwickelt. Weil die Abwehr sah jetzt beim Supercup noch nicht so aus, wie man sie von Berlin kennt. Wenn sie da jetzt nicht schnell so personell ein bisschen besser dastehen, dann wird es schwierig. Aber ich glaube schon, dass sie die Gruppenphase überstehen kann.
Davon gehe ich auch ganz, ganz schwer aus. Also alles andere wäre eine ganz große Überraschung. Nein, das schaffen sie definitiv. Ich würde tippen auch in der Bundesliga tatsächlich auf Platz 3. Und in der Champions League sage ich in der Gruppenphase auch mal Platz 3. Da müssen sie zwar die Playoffs spielen, aber in denen ist ja alles möglich. Und da kann man dann auch bis ins Final vorkommen. Von daher warten wir das mal ab. Zum Abschluss noch die allerletzte Frage jetzt an dich. Wenn man deine Artikel lesen möchte, wo findet man dich und die bei Social Media oder im Internet?
Ich bin ja als Freier unterwegs, insofern beim Tagesspiegel, bei der Handballwoche, manchmal auch Sachen bei der dpa, da bin ich vielfältig unterwegs, wenn man nach den Füchsen oder auch nach dem Potsdamer was sucht.
Und natürlich hier regelmäßig bei Kreisab, das ist das Wichtigste. Caro, herzlichen Dank,
natürlich,
dass du mit dabei gewesen bist. Und ein Verein, den haben wir noch zu besprechen, den SC DAFK Leipzig, das machen wir jetzt nach der letzten Pause in unserer großen Saisonvorschau. Einen letzten Verein haben wir noch, über den wir sprechen wollen in unserer großen Saisonvorschau, und das ist der SC DHFK Leipzig. Und darüber spreche ich mit dem Kollegen Tilman Kortenhaus von der Leipziger Volkszeitung. Ich grüße dich, hallo.
Hallo Sascha, last but not least, freut mich dabei zu sein.
Ja, natürlich, das Beste zum Schluss hätte ich natürlich jetzt auch sagen können. Ja, toller Film übrigens, wer den noch nicht gesehen hat, der sollte sich den auf jeden Fall mal anschauen. Aber Spaß beiseite, wir müssen ja offen zugeben, wir nehmen quasi am ersten Tag der Aufzeichnung dieses Gespräch auf und du wirst der Letzte sein, den man hört in der großen Vorschau von Kreisab. Aber das hat natürlich dann auch ein bisschen organisatorische Gründe. Du bist im Urlaub oder was machst du?
Ich bin nicht im Urlaub, ich bin im Büro, ich bin aber ganz bald trotzdem auf Reisen, weil es für mich nochmal nach Paris geht, zu den Paralympischen Spielen. Ich freue mich riesig drauf. Bis dahin hatte ich jetzt Handball im Blick und freue mich darüber, mit dir zu sprechen.
Ich natürlich auch, dass du da im Bilde bist, und ich wünsche dir jetzt schon ganz, ganz viel Spaß in Paris und kann nur sagen, dass es eine einzigartige Erfahrung war. Da habe ich ja auch in Kreisab Allee schon drüber gesprochen, und vielleicht machen wir das in den nächsten Wochen nochmal, dass ich mit einem Kollegen spreche, der dann auch vor Ort gewesen ist und ein bisschen mehr Zeit hat, diese ganzen Eindrücke auch nochmal zu schildern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da jetzt nochmal drüber nachdenke, da bekomme ich fast schon Gänsehaut. Das war wirklich sehr, sehr speziell. Also ich glaube, du kannst dich da auf eine ganz, ganz tolle Zeit freuen in Paris. Aber unser Thema ist natürlich heute der SCDHFK Leipzig, bei dem sich vor allem auf der Seite der Abgänge ein bisschen was getan hat. Aber bevor wir darüber sprechen, sprechen wir darüber, was in der vergangenen Spielzeit insgesamt los war. Man ist auf dem 8. Platz ins Ziel gekommen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, der 8. Platz, das ist eigentlich in Ordnung, vor allem wenn man sieht, welche Vereine sich da im Tabellenumfeld des SCDHFK so getummelt haben, mit Melsung und Gummersbach, Lemgo und so weiter, Hannover. Das ist ja alles im Prinzip auf Augenhöhe. Aber war man zufrieden mit der Spielzeit 23-24?
Ich glaube, mit der Platzierung ganz am Ende war man dann zufrieden. Also es hatte alles ein versöhnliches Ende. Der 8. Platz wurde dann ja so akzeptiert. Allerdings der Weg dahin, der war natürlich eine Achterbahnfahrt, wie man es hier in den vergangenen Jahren schon ein paar Mal erlebt hat. Also das heißt, immer wieder starke Phasen haben sich mit immer wieder schwachen Phasen abgewechselt. Und damit war man auf jeden Fall nicht zufrieden und hat auch zum Ende dieser Saison in der Analyse wieder gesagt, ja, Konstanz ist bei uns ein großes Thema, müssen wir wieder ran. Und das soll auch für diese Saison wieder ein großes Thema sein, damit man, wenn man diese Saison auf Platz 8 beenden sollte, dann immerhin sagen kann, ja, aber wir waren mit unseren Leistungen so weit zufrieden, dass wir gegen kleinen Teams gewonnen haben und vielleicht nur gegen die großen Teams Punkte gelassen haben. Das war ja in der vergangenen Saison definitiv anders.
Ja, das ist natürlich richtig. Allerdings sollten wir vielleicht auch mal auf die Entwicklung des Vereins in den letzten 10 Jahren schauen. Und das ist immer ganz entscheidend. Sie sind 2015, 2016 das erste Mal in der ersten Liga am Start gewesen, als Elfter ins Ziel gekommen. Und das ist seitdem die überhaupt schlechteste Platzierung, 3-mal insgesamt. Sonst war man immer einstellig. Und in der Regel war Platz 8 auch so das, ja, wo man meistens gelandet ist. Das hat man insgesamt 4-mal so geschafft, auf diesem 8. Platz ins Ziel zu kommen. Also vielleicht ist es auch das, Tillmann, wo dieser Verein in der ersten Liga hingehört?
Ich glaube, das kann man sogar so sagen, ja. Also sie sind etwas chaotisch in der Art und Weise, wie sie auf diese Mittelfeldplatzierung landen, wie sie auf diesen einstelligen Tabellenplätzen landen. Aber im Endeffekt pendeln sie sich doch immer wieder eben auf diesen Plätzen ein. Also es gab nicht die ganz großen Ausreißer nach oben, zumindest hat es noch nie für eine Qualifikation für die Europapokalwettbewerbe gereicht. Aber es gab eben, wie du schon gesagt hast, auch nie die großen Ausreißer nach unten. Schlechter als Platz 11 war es nie. Deswegen kann man den SCDHFK auf jeden Fall immer in diesem Bereich einordnen und muss da auch mit ihm rechnen.
Ich habe schon eine Idee, was du gleich tippen wirst, wenn es um die Endplatzierung geht. Ja, aber was mir auch aufgefallen ist, und trotz dieser chaotischen Wege in Richtung Platz 8 und auch in der Vorsaison, ist es so gewesen, dass man den Zuschauerschnitt auf 4.631 hat heben können. Das ist ein Rekordwert für diesen Verein und um 400 Zuschauer höher, also genau gesagt um 402 Zuschauer höher als noch in der Saison davor. Liegt das dann nur daran, dass der TSV Eisenach alle Fans der Welt mitgebracht hat beim Derby?
Ich glaube, das würde den Zuschauerschnitt für derart viele Heimspiele, die man dann ja doch über eine Saison hat, nicht so weit steigern. Es hilft sicherlich, dass man ein weiteres Ostderby quasi hat. Trotzdem glaube ich, dass der erhöhte Zuschauerschnitt vor allem daran liegt, dass man hier sehr, sehr fleißig daran ist, Zuschauer zu gewinnen und Zuschauer auch zu begeistern und Zuschauer da zu halten. Man lässt sich immer wieder Neues einfallen. Mir gefällt besonders gut diese Fankurve, die man jetzt hinterm Tor aufgemacht hat, wo sich die beiden Fanclubs, die Stehplatzbande und die Feuerbälle gemeinsam auftun und ab und an Choreos zeigen und wirklich für starke Stimmung sorgen. Und ich glaube, das kriegen auch die anderen Fans mit auf den Haupttribünen und freuen sich einfach über die gute Stimmung und den meist guten Handball. Und ja, das sorgt dafür, dass es immer mehr Menschen sind, die sich gerne diese Spiele angucken.
Und deswegen gelingt es dem Verein auch immer wieder, Spieler an Land zu ziehen, die eine gewisse Qualität mitbringen. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, sprechen aber zunächst über die Spieler, die nicht mehr das Leipziger Trikot tragen. Und da ist natürlich einer, der ins Auge fällt, weil er viele Jahre in Leipzig gespielt hat und weil er ein sehr prägender Spieler war. Nicht nur als Spieler selber auf der Platte, sondern mit seiner ganzen Art. Er war ein absoluter Fanliebling. Ich spreche natürlich von Maciej Gebala, der jetzt beim HC Erlangen aktiv ist. Und als ich damals mit ihm gesprochen habe, und ich habe ihn ja auch nach einem Auswärtsspiel in Lemgo dann persönlich interviewt für Kreisab, da hat er schon den Eindruck gemacht, dass er eigentlich nie aus Leipzig weg will. Das Problem war natürlich dann, dass er immer weniger gespielt hat. Aber ich glaube, dass man ihn insgesamt extrem vermissen wird und er auch Leipzig sehr vermissen wird.
Das würde ich sofort so unterschreiben. Also ich habe auch kurz bevor er dann seine Zeit hier beendet hat, nochmal ausführlich mit ihm reden können. Und er war schon sehr emotional auch aufgewühlt, hat diesen Verein über Jahre geliebt und gelebt und hat auch vor allem unter André Haber, dem ehemaligen Cheftrainer hier, ein Mittelblock etabliert, war ja vor allem in der Abwehr ein sehr, sehr gefragter Spieler und hat eben über Jahre tollen Handball gezeigt. Und ich glaube, ein großer Punkt, warum er jetzt eben nicht hier verlängert hat, beziehungsweise warum der Vertrag aufgelöst wurde und er jetzt nach Erlangen gegangen ist, ist eben auch der Trainerwechsel hier. Also das System von André Haber hat deutlich besser auf ihn gepasst, war deutlich mehr auf eben diesen Mittelblock zugeschnitten und hat in Kauf genommen, dass er als Kreisläufer vielleicht etwas weniger für Tempogegenstöße geeignet ist. Und ja, das funktioniert so jetzt nicht mehr. Der Block ist wieder ein bisschen wendiger geworden, ein bisschen schneller geworden, setzt nicht mehr ganz so auf die großen Jungs und versucht auch mehr mit dem 5-1-Deckungssystem zu spielen. Ja, und ich glaube, dieses Sigtriksson-System, das aktuell hier eben jetzt herrscht, das hat nicht ganz so gut für Maciej Gebala funktioniert und deswegen hat man sich letztlich dann getrennt.
Bei allen anderen Akteuren ist es tatsächlich so, dass sie nicht sonderlich lange in Leipzig gewesen sind. Und ja, ich weiß nicht, ob wir die jetzt sozusagen gemeinsam abfrühstücken können. Wir haben da einmal Moritz Strohsack, der spielt jetzt in Bietigheim und der war nur eine Saison in Leipzig. Oskar Sonnefeld, der ja kurz beim THW Kiel gespielt hat und dann in die Messestadt gegangen ist, der spielt jetzt bei Frisch auf Göppingen. Bei Miko Sajenev ist es natürlich ein bisschen anders gelagert, aber ihn hat es zur HSG Nordhorn gezogen. Tim Matte ist von den Füchsen gekommen, eins spielt jetzt in Baling. Ja, also das sind alles Akteure, die natürlich Qualitäten haben, aber vielleicht nicht den Ansprüchen der Leipziger genügen. Kann man das so formulieren?
Ich glaube, das kann man so formulieren, beziehungsweise sie haben vielleicht nie so richtig hier reingefunden, haben das, was sie eigentlich können, vielleicht einfach ja hier nicht auf die Platte gebracht. Ich finde vor allem spannend die Außenpositionen. Auf Rechtsaußen hatten wir zusätzlich mit Stefan Peter und mit Lukas Schikala halt einen sehr hohen Konkurrenzkampf, weil hier dann gleich drei Leute die Position gespielt haben. Ja, und da haben sich dann eben Stefan und Lukas durchgesetzt und der dritte musste gehen. Und auf Linksaußen hat halt Lukas Binder seit Jahren immer alle seine Konkurrenten weggebissen. Und das ist eben auch mit dem Mattes in dem Fall passiert. Und ja, dementsprechend war das auch ein eher kurzer Aufenthalt hier.
Und damit können wir direkt überleiten zu den Spielern, die neu mit dabei sind. Nils Greilich, der hat ja eine Leipziger Vergangenheit, wie du mir eben schon erzählt hast, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben. Sein letzter Verein, der HC Elbforenz. Und der soll jetzt irgendwie versuchen, an Lukas Binder vorbeizukommen. Der ist mittlerweile 32 Jahre alt. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das irgendwie bei ihm ja schlechter geworden ist in den vergangenen Jahren, sondern er spielt auf einem absolut soliden Niveau. Und Nils Greilich ist 20 Jahre alt, also 12 Jahre jünger als Binder. Aber das könnte vielleicht auch genau passen. Ein junger Spieler, der von einem erfahrenen Spieler lernt. Und wenn Binder dann in 2-3 Jahren ins zweite Glied rutscht und Greilich sich entsprechend entwickelt, das könnte so funktionieren.
Ich finde auch, dass man da von der Altersstruktur her eine clevere Entscheidung getroffen hat. Gleichzeitig ist Nils Greilich jemand, der eben diesen Verein auch sehr schätzt, hier teilweise ausgebildet wurde, hier übrigens auch schon 5 Bundesligaspiele gemacht hat, debütiert hatte hier schon 2021 im Oktober gegen Göppingen, weil er im Anschlusskader war und dann als Ersatzmann eingesprungen ist. Und ja, er könnte quasi den Staffelstab übernehmen, wenn Lukas Binder irgendwann mal kürzer treten muss, weil eben die Spielzeit zu einer zu hohen Belastung wird, weil er eben vielleicht keine 60 Minuten mehr durchspielen kann oder gar irgendwann über ein Karriereende nachdenkt. Wenn es eins gibt, dann bin ich mir sicher, wird er das hier in Leipzig machen.
Ja, alles andere würde mich auch tatsächlich stark überraschen und so wird es wahrscheinlich dann auch kommen. Mal gucken, wann es der Fall sein wird. Und dann schauen wir noch auf den zweiten Neuzugang. Du hast mir gesagt, das ist eigentlich der einzig echte Neuzugang. Das ist Luka Rogan, der kommt aus Vojvodina und ja, das ist ein Verein, der durchaus international auch bekannt ist. Kein großer Verein, jetzt gar keine Frage. Also wir sprechen nicht von einem absoluten Top-Club, aber die sind auch regelmäßig europäisch unterwegs und versuchen da ihr Glück. Ja, also was kann er bieten? Auf welcher Position ist er überhaupt zu Hause? Und er ist, sollten wir direkt dazu erwähnen, auch noch relativ jung.
Das stimmt. Er ist erst 21 Jahre und ist Kreisläufer und ich finde, das ist sehr, sehr spannend, weil man eben einen Kreisläufer mit einer ganz anderen Physis geholt hat als manche Geballer als Abgang. Das heißt, man wollte auch Geballer, das ist ein deutliches Zeichen, nicht 1:1 ersetzen, sondern man wollte sich wirklich in eine andere Richtung entwickeln. Und Luka Rogan ist kleiner, ist leichter, ist wendiger, ist schneller und bringt einen sehr aggressiven Handball mit. Das ist zumindest die Hoffnung, dass er diesen aggressiven Handball auch hier in die Bundesliga einbauen kann. Gleichzeitig sagt der Trainer, so weit ist er noch nicht. Bundesliga ist er einem sehr hohen Niveau. Das kennt er so aus seiner Heimatliga eben nicht und wird sich da erstmal noch ein bisschen einfuchsen müssen. Er hat jetzt die Vorbereitung wohl ganz gut genutzt, ist jetzt aber gerade krank. Das hilft auch nicht unbedingt, sich noch besser reinzufuchsen. Hat irgendwie eine Nasennebenhöhlenentzündung, fällt also nochmal eine Woche aus. Und ja, das macht es natürlich keineswegs leichter. Und ich glaube, der wird in den ersten Spielen diese Saison noch nicht so viel Spielzeit bekommen und muss sich dann eben erst einarbeiten. Und vielleicht spielt er dann dafür eine richtig gute Rückrunde. Es wäre ihm sehr zu wünschen.
Man hat natürlich da auch noch Alternativen am Kreis, namentlich, um das auf den Punkt zu bringen, Moritz Preuß. Und der hat ja sehr viel Erfahrung in der Bundesliga. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. Und vor allem hat man dann auch im Innenblock noch ein paar Alternativen, auf die wir gleich auch noch kommen werden. Aber das war's schon, was die Abgänge und die Neuzugänge angeht beim SC DAFK Leipzig. Also man hat sich sehr, sehr zurückgehalten auf dem Transfermarkt und wirklich alles mit Bedacht gemacht. Hat man das bewusst so gemacht oder hätte man an der einen oder anderen Stelle gerne noch jemanden verpflichtet?
Ich glaube, dass letztlich ist es eine Sache des Etats. Denn man hätte definitiv gerne noch die zweite Reihe ausgebaut. Man ist sehr zufrieden mit der ersten 7. Man ist sehr zufrieden mit dem, wie man den Mittelblock stellt. Und auch mit dem Rückraum in der Offensive ist man inzwischen sehr zufrieden. Aber eben nur, ja, jede Position einfach besetzt. Beziehungsweise im rechten Rückraum kann man da, glaube ich, davon sprechen, dass es sehr gut besetzt ist, auch mit 2 Spielern. Aber ja, zweite Garde ist eben nicht ganz auf dem Niveau. Ist sehr jung, muss noch viel Erfahrung sammeln und da hätte man gerne noch ein bisschen mehr Qualität nachgelegt. Das war dann aber einfach nicht mehr möglich. An der Stelle schiebe ich mal noch ein, hat man noch jemanden aus der eigenen Akademie hochgezogen, Friedrich Schmidt, 19 Jahre alt, ist jetzt quasi sowas wie der dritte Mann in der Rückraummitte. Der wird sicherlich auch nicht sonderlich viel Spielzeit bekommen, aber soll so ein bisschen rangeführt werden. Und spannend bei ihm, der ist 2,7 Meter groß, also zumindest körperliches Potenzial bringt er mit. Aber ja, der hat jetzt ein Jahr U23 ein bisschen gespielt und wird sicherlich auch noch nicht viel Bundesliga-Spielzeit bekommen.
Zumal ja diese Mannschaft auf Rückraummitte und auch im rechten Rückraum relativ gut besetzt ist. Also das ist eigentlich dann schwierig, da so richtig reinzurutschen. Da muss man schon sehr, sehr gute Leistungen bringen, auch Rückraum links. Wir sprechen ja jetzt mal über die einzelnen Akteure, wenn wir über die erste 7 sprechen. Und da fängt es schon im Tor an, dass da 2 Keeper auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind. Mit Domenico Ebner, der sich jetzt mit Italien vor einigen Monaten das erste Mal für ein Turnier qualifiziert hat. Die Italiener sind mit dabei bei der Weltmeisterschaft im Januar. Und Christian Severas, der Norweger. Und ja, die bewegen sich auf Augenhöhe und ich weiß aber, dass Domenico Ebner gerade zu Saisonbeginn nicht so sehr mit seinen Leistungen zufrieden war. Er hatte einige herausragende Spiele. Kann man sagen, Severas war der konstantere von beiden, aber Ebner war der mit den besseren Spitzenleistungen?
Ebners Spitzenleistungen waren auf jeden Fall die auffälligeren. Das würde ich definitiv so sagen, denn immer wenn die ganz großen Dinge passiert sind, was die Torhüterposition hier betrifft, wenn mal jemand deutlich über die 40%-Quote gekommen ist oder in den ganz wichtigen Spielen wirklich groß performt hat, dann war es Ebner. Gefühlt hatte er aber auch ein paar Spiele, wo er, ja, wo die Leistung nicht gestimmt hat und immer wieder dann Severas einspringen musste. Der hatte jetzt auch nicht die konstanteste und beste Saison, die er hier jemals gespielt hat. war aber dann doch etwas verlässlicher, glaube ich. Es ist auf jeden Fall ein Kampf auf Augenhöhe um diese Position. Es ist aber gleichzeitig ein sehr fairer Wettstreit zwischen den beiden. Die verstehen sich gut und ich glaube, da werden wir auch in dieser Saison sehr viel reinteilen sehen. Also es wird ein 50-50, wer da jedes Spiel anfängt und wer auch die besseren Spiele macht.
Ich kann übrigens sagen, dass ich großer Fan bin von Matej Klima, denn ich hätte nicht gedacht, als er 2022 so mir nichts, dir nichts vom VfL Lübeck-Schwartau nach Leipzig gekommen ist, dass er so durchstarten würde. Ich finde, dass er in der vergangenen Saison wirklich tolle Spiele gezeigt hat. Er ist auch erst 25 Jahre alt, das heißt, er hat noch Entwicklungspotenzial und ich glaube, dass er auch für Vereine interessant ist, die auf einem höheren Niveau unterwegs sind, aber aus Leipziger Sicht kann man beruhigt sein, der Vertrag, der läuft noch bis Sommer 2027. Also das ist ein interessanter Mann und den sehe ich in der ersten Sieben auch, weil Marko Marmic offensiv nicht so herausragend agiert, wie er das in der Defensive tut. Das ist da nochmal auf einem ganz, ganz anderen Niveau und Luka Witzke natürlich eher auf Rückraummitte unterwegs ist. Und dann kommen wir auch schon zu der Position. Da hat man mit Simon Ernst auch nochmal eine Alternative, aber auch der hat seine Stärken eher in der Defensive. Er kann aber ganz gut agieren, auch aus der zweiten Welle heraus oder aus der schnellen Mitte. Allerdings Luka Witzke auch gern mal angeschlagen. Das ist ein Problem.
Das kann man wohl so sagen. Aber vielleicht hat jetzt diese olympische Erfahrung ihm auch nochmal ein bisschen zusätzliche Motivation gegeben und zusätzliche Erfahrung. Aber du hast recht, in den letzten Jahren immer mal wieder damit zu kämpfen gehabt. Zum Beispiel im Winter sehr lange an einer Oberschenkelverletzung laboriert. Man kann nur wünschen, dass das weniger wird, dass er eben eine ganze Saison ohne Ausfälle spielen kann, weil dann ist er der wichtige Regisseur hier, der eben Spiele leiten kann und in der Offensive nicht wegzudenken ist. Sollte er diese Saison länger ausfallen, dann sehe ich da schon echte Probleme beim Verein, denn Luka Witzke ist in seiner aktuellen Verfassung, auch was er bei den Olympischen Spielen jetzt nochmal unter Beweis gestellt hat, kaum zu ersetzen.
Ja, das ist schon dann schwierig. Ich habe es ja gerade gesagt, Simon Ernst kann das spielen, ist aber ein ganz, ganz anderer Spielertyp. Der kommt zum Beispiel viel mehr über die Schlagwürfe oder den Überzieher. Luka Witzke hat eine gewisse Form von Dynamik, die er dann auch nutzt und reinbringt. Da haben wir auch in Kreisab-Allee drüber gesprochen, weil Alfred Gislason das ja angedeutet hat. Bei dem Spiel gegen Spanien war das, wo er mit Knorr und Witzke gemeinsam agiert hat im Rückraum, weil er diese Art von Handball halt sehen wollte, um damit den Gegner ein bisschen zu überraschen. Taktisch. Also da ist Luka Witzke ein ganz, ganz wichtiger Mann in Leipzig und wir drücken ihm natürlich die Daumen, dass er durchhält und ja, langfristig fit bleibt, ist ja gar keine Frage. Und dann im rechten Rückraum, da ist eine Alternative für Rückraummitte mit dabei, mit Viggo Kristjansson. Ist natürlich dann ein Linkshänder und das verändert das Spiel, aber du hast es ja eben auch schon so angedeutet, dass Kristjansson und Franz Semper auf der Position ganz, ganz hohes Bundesliga-Niveau darstellen, was die Position 1 und 2 angeht. Also da kannst du eigentlich hinstellen, wen du willst, beide werden funktionieren. Und auf rechts außen gibt's dann wieder eine klare Nummer 1 mit Lukas Cicala und am Kreis mit Moritz Preuß. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, du hast es jetzt so erwähnt mit Witzke, da sind sie ein bisschen dünn besetzt. Sie haben da übrigens auch noch Andri Marunasson, sollten wir natürlich nicht vergessen, ist ja auch ein junger, dynamischer Spieler. Wäre mir jetzt beinahe passiert, dieser Fauxpas, aber ich habe gerade noch rechtzeitig dran gedacht. Also der kann da auch noch spielen und das ist natürlich dann auch eine gute Kombo zusammen mit Viggo Kristjansson. Aber ich finde, gerade am Kreis, da könnte es ein bisschen dünn werden, wenn Moritz Preuß mal eine Verletzung hat. Haben Sie dann gar keine Alternative oder funktioniert das dann teilweise so, dass man mit Marko Marmic am Kreis agiert, der das ja auch ein bisschen spielen kann?
Ja, also das volle Vertrauen ist auf Moritz Preuß gesetzt. Die volle Verantwortung liegt erstmal in seinen Händen. Der Mann bringt Erfahrung mit. Er ist ein sehr, sehr guter Kreisläufer. Vor allem eben offensiv hat er seine Stärken. Ich glaube auch, dass das funktionieren wird. Außer eben, es passiert was, das ist schon angedeutet. Und dann könnte der SCDFK in wilde Gewässer kommen, denn Luka Rogan wird Anfang der Saison sicherlich noch nicht so weit sein. Ob jemand einspringen kann, der gar nicht Kreisläufer ist und dann auch vor allem seine Aufgaben als Abwehrchef hat, das mag ich auch nochmal zu bezweifeln. Er hat das zwar schon mal gemacht und als Kreisläufer so ein bisschen agiert, aber jetzt in den letzten Jahren war er da nicht groß gefordert. Und ja, wie gesagt, hat auch ganz andere Verantwortung hier und soll vor allem eben in der Defensive steuern. Und ich glaube auch nicht, dass er die 60 Minuten komplett durchspielen soll. Dementsprechend kann man nur sagen, toi, 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 Moritz Preuß sollte besser fit bleiben. An einer Stelle möchte ich übrigens noch reingrätschen. Der Stefan Peter, der hat sich unglaublich gut entwickelt auf rechts außen. Ich glaube, das wird ein ganz spannender Zweikampf mit Lukas Schikala in dieser Saison. Ich glaube, der Stefan, der ist Konkurrenz. Die sollte man ernst nehmen.
Ja, okay, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da so reingegrätscht bist. Ich zeig dir jetzt mal nicht die rote Karte, ist in Ordnung. Lass auch weiter in den nächsten Wochen nach deiner Rückkehr aus Paris wieder hier in Kreisab zu Gast sein. Aber ja, das ist auf jeden Fall interessant, was du sagst, denn normalerweise war es ja in den letzten Jahren da auch immer so Lukas Schikala. Aber es gab ja auch einen Grund, warum beispielsweise Moritz Strohsack den Verein nach einem Jahr wieder verlassen hat. Und das hätte wahrscheinlich vor 12 Monaten niemand gedacht. Apropos 12 Monate, in 12 Monaten oder in weniger als 12 Monaten sind es ja jetzt schon, läuft der Vertrag von Luka Witzka aus. Das wollte ich dich gerade noch fragen. Glaubst du, er wird auch in der Saison 25-26 das Leipziger Trikot tragen?
Schwierige Frage. Also der SCDFK weiß, was sie an Luka Witzka haben, hat Anfang des Jahres noch verlauten lassen, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie er aus seiner Verletzung herauskommt, wie er sich entwickelt und ob er die Aufgaben, die er hier hat, wieder so erfüllen kann, wie wir uns das wünschen. Ich glaube, zum Ende der Saison und ganz besonders jetzt auch nochmal nach den Olympischen Spielen hat Luka Witzka absolut nachgewiesen, wie wichtig er in einem Team sein kann und was für eine große Rolle er hier beim SCDFK spielt. Dementsprechend sollte der SCDFK alles dafür tun, mit ihm zu verlängern. Und dann ist eben die Frage, ob Luka Witzke das möchte. Er wird ja immer wieder mit den Rhein-Neckar-Löwen als Nachfolger von Juri Knorr in Verbindung gebracht. Ich muss ehrlich sagen, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das passiert. Allerdings, da ist noch auf jeden Fall kein Vertrag unterschrieben. Da ist jetzt auch, glaube ich, die so weit fortgeschritten sind, die Gespräche da auf jeden Fall auch noch nicht. Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er bleibt, denn auch Luka Witzke weiß, was er hier hat. Und ja, nicht nur einen tollen Verein, in dem er sich jetzt seit Jahren wohlfühlt, sondern eben auch ja eine Stadt, in der er sich wohlfühlt und sehr gute Teamkollegen. Ja, also man hat immer wieder das Gefühl, dass der sich in Leipzig groß entwickelt hat, ist hier zu einem Nationalspieler geworden und das schätzt er auch sehr. Dementsprechend ist die Frage, ob er da überhaupt weg möchte, würde ich jetzt zumindest mal in den Raum werfen, dass er diese Entscheidung nicht leichtfertig treffen wird.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber mein Gefühl sagt mir, nach der Saison wird Luka Witzke nicht mehr in Leipzig aktiv sein. Aber ist nur mein persönliches Gefühl. Zum Abschluss natürlich noch die Erwartungshaltung des Vereins an die neue Spielzeit und dein Tipp. Platz 8, soll ich das jetzt schon einloggen?
Nee, bitte nicht, weil ich muss sagen, ich gehe mit ein bisschen Pessimismus an die Spielzeit ran. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ein Platz 8 nicht möglich wäre, denn das ist sicherlich. Aber dafür muss viel eben richtig funktionieren. Und da reden wir eben über diese zweite Reihe, die ja schwächer besetzt ist. Und eben das Verletzungsrisiko in der ersten Reihe, wenn bei Moritz Preuß was passiert. Das ist in der Vergangenheit ja auch schon ein paar Mal so gewesen. Wenn bei Luka Witzke was passiert, ja, oder auch wenn Mati Klima mal ausfällt, dann könnte es eben ein bisschen enger werden. Und ich möchte das zwar nicht, dass da irgendeinem Spieler was passiert, aber ich ahne irgendwie, dass was schief gehen könnte. So ist es ja im Handball so oft. Es ist nun mal ein verletzungsanfälliger Sport. Und ich glaube, dann, ja, wird es etwas schlechter werden als der Platz 8. Und dementsprechend würde ich mal eher sagen, es geht so in Richtung Platz 10.
Und der Verein, sieht er das ähnlich?
Zumindest der Trainer, der sieht es ähnlich. Der sagt klar, dass er sich eine stärkere zweite Reihe gewünscht hätte und man jetzt das Beste daraus machen muss mit dem Potenzial, das da ist, mit dem Spielermaterial, das da ist. Aber ja, der ist damit auch nicht ganz happy, wie es gelaufen ist. Sagt natürlich trotzdem, dass ja er auch gute Spieler für die zweite Reihe hat. Aber ja, ich glaube, diese gewisse Angst vor Verletzungen, die ist schon da, weil es wird schwer, einige Jungs zu ersetzen.
Dann gucken wir mal, ob es dem Trainer gelingen wird, das so hinzubekommen, wie er sich das vorstellt. Aber leicht wird es nicht. Man hört es bei dir auch ein bisschen raus, Tillmann. Kurze Frage noch natürlich auch zu Social Media. Denn nicht nur Kreisab ist bei Social Media unterwegs, du bist das auch. Wo sollte man dir folgen, wenn man das möchte?
Das kann man gerne auf Twitter machen oder man folgt am besten, um mal hier meinen Arbeitgeber zu pushen, gleich der LVZ bei Twitter und vor allen Dingen bei Instagram. Denn da werden auch alle Inhalte, die ich so über den SCDFK schreibe, fleißig verteilt. Und natürlich auch alle Inhalte, sage ich jetzt nur mal so, zum Nachlesen, die ich für den Paralympics schreibe. Also falls da noch irgendjemand Interesse hat, ich freue mich nämlich riesig auf diese Zeit in Paris.
Das kann ich mir vorstellen. Und nochmal wünsche ich dir dabei sehr, sehr viel Spaß. Es wird sehr eindrucksvoll und man muss wirklich jeden Moment aufsaugen, damit man das nicht vergisst. Das kann einen natürlich auch überfluten, weil es einfach so unglaublich spektakulär ist. Und wenn ihr diese Folge hört, dann ist der Kollege Tilman Kortenhaus wahrscheinlich schon wieder auf dem Weg zurück. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die Spiele zu Ende gehen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass es am Montag natürlich schon wieder die erste reguläre Folge von Kreisab gibt. Und wenn ihr die hören möchtet, dann solltet ihr natürlich wie immer einschalten. Das ist das Erste. Ihr könnt auch ein bisschen Werbung machen für Kreisab. Zum Beispiel könnt ihr anderen erzählen, wo man Kreisab folgen kann, auf Facebook, Twitter und auch bei YouTube. Und vor allem aber auch bei Instagram. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet und ich habe es in Paris und Lille auch schon so ein bisschen umgesetzt. Es gibt dann mehr Videos, auch während der Saison. Vielleicht mal eine kurze Umfrage. Leider funktioniert das Quiz momentan nicht. Bei meinem privaten Account geht das, aber bei Kreisab irgendwie nicht. Ist aber auch egal. Vielleicht funktioniert es demnächst irgendwann mal wieder. Dann gibt es auch das ein oder andere Quiz. Also damit möchte ich es auf jeden Fall versuchen in der neuen Spielzeit und mal gucken, was es dann noch so alles gibt. Das war mal wieder eine sehr lange Folge. Wir haben es übertrieben, wie jedes Mal in der Saisonvorschau. Aber es ist eben der Ausblick auf die kommende Spielzeit. Und da sollte man auch so gut es geht informiert sein. Nochmal vielen Dank an alle, die mit dabei gewesen sind. Und natürlich auch an euch da draußen. Das war's in 2 Tagen. Hören wir uns dann schon wieder. Bis dann. Tschüss.